Ich bin leider immer noch außerhalb beschäftigt, in einer anderen Gemeinde, und deswegen habe ich kaum mal die Chance, hier zu sein. Heute ist gut, da ist der normale Pastor nicht da. Ja, wir freuen uns, dass Phil in den USA sein darf bei der Generalversammlung unserer Kirche. Ja, super, ihr seid heute nicht im Bett geblieben. Das ist doch genial, damit gehört er zu den intelligentesten Menschen, zumindest hier in Deutschland. Und ich habe so das Gefühl, ihr seid in der Zwischenzeit alle wach und fit, oder? Sehr gut. Ich will euch einen besonderen Aspekt des menschlichen Lebens anschauen. Dabei wird es um Leid gehen, mit dem wir alle mehr oder weniger in unserem Leben konfrontiert sind. Was sagt denn eigentlich die Bibel da dazu? Natürlich kann ich das jetzt nicht allumfassend machen, da bräuchte man wahrscheinlich ein ganzes Semester dazu. Aber so ein paar Gedanken möchte ich dann doch weitergeben. Die Textstelle, auf die ich mich in dieser Message hauptsächlich beziehen werde, die finden wir beim Propheten Jeremia. Und zwar dort im Kapitel 18, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, der Herr sprach zu mir, mit ein bisschen weniger Hall geht's besser. Danke. Geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Denn ihr seid ja in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Okay, hier finden wir im Bild des Töpfers ein Bild für Gott, und der Ton, das sind wir Menschen, hier speziell auf das Volk Israel angewendet. Jedenfalls sagt Gott zu dem guten Jeremia, jetzt pass mal auf und geh mal runter in die Töpferwerkstatt. Schau mal, wie dessen Geschäft da so läuft, was der so macht. Jeremia schaut zu, wie der Töpfer so einen kleinen Klumpen Ton bearbeitet, Druck ausübt und ihn formt. Und plötzlich wird ihm klar, ich persönlich bin ja eigentlich dieser Klumpen Ton. Aber dann begreift er, dass es hier nicht nur um ihn als Person geht, sondern um das Volk Israel und andere Nationen, die auf der Drehscheibe sind und geformt werden. Und am Ende wird er, der Schöpfer, alles, was zwischendurch missraten ist, mit seinen Händen in die richtige Form bringen. Wenn wir über Ton nachdenken, dann müssen wir auch erkennen, dass das eigentlich nur Staub ist, mit Wasser gemischt. Mehr ist das nicht. Wenn es dir gerade super gut geht im Leben, alles super läuft, dann ist ganz wichtig, sich immer wieder klar zu machen, ich bin nur aus Staub gemacht und ich werde über kurz und lang oder lang wieder zu Staub werden. Schon am Anfang der Bibel lesen wir davon im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, wo es heißt, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und jetzt wieder zurück zum Bild vom Töpfer, der diesen Tonklumpen formt. Immer wieder kommt bei uns die Frage auf, warum verhindert Gott eigentlich nicht diesen Druck und das Leid? Wenn wir uns diese Welt anschauen, dann sehen wir ja so viel Negatives. Da sind so viele Kriege, Elend, Vertreibung, Massaker, Hungersnöte, Terroranschläge, was weiß ich, was alles. Und da steht doch tatsächlich in meinem Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 2, folgendes. Denn die Erde ist voll von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Und so möchte ich mitten in diesen herausfordernden Zeiten, ist da was passiert? Sticker raus? Bei mir merke ich nichts. Geht wieder? Okay. Elektronik ist Glückssache, genau. Jedenfalls steht da, haben wir ja gelesen, oder? Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. So möchte ich mitten in diesen herausfordernden Zeiten über Gottes Güte reden. Da sagst du vielleicht, wie bitte? Gottes Güte? Wie kann ein guter Gott solche schlimmen Dinge zulassen? Und klar, wir haben schon viele Brücken gesehen, die eingestürzt sind, wo teilweise Menschen gestorben sind, bei der jetzt gerade nicht, aber bei manchen anderen. Ja, wo war denn da Gott? Und dabei ist halt dann ganz schnell die Frage, ja, hat er denn die Brücke konstruiert? Hat er sie laufend untersucht und gewartet? Hat er am Material gespart? Lag es an ihm? Ich denke wohl eher nicht. Wo war denn Gott bei diesem oder jenem Terroranschlag, wo so viele Menschen ums Leben gekommen sind und viele andere schwere Verletzungen erlitten haben? Frage, hat Gott denn diesen Fanatikern die Idee zum Anschlag ins Gehirn rein injiziert? Auch nicht, oder? Und ich stelle fest, dass immer dann, wenn wir mit schrecklichen Dingen, die passieren, nicht klarkommen, kriegt häufig die Verantwortung und die Schuld Gott zugeschrieben. Viele können sich das Böse ja nicht vorstellen, das existiert doch nicht, oder? Denken ja viele. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Die Ranger werden das nachvollziehen können, aber es sind, glaube ich, kaum welche da. Stell dir vor, du kampierst irgendwo hier in der Gegend auf einer Lichtung. Und da kommen in der Nacht einige Wildschweine an. Die hörst du vielleicht um dein Zelt rumlaufen, du hörst sie schnüffeln und grunzen und du kriegst mächtiges Muffensausen. Stimmt's? Also ich würde es kriegen. Aber was viel subtiler ist als so ein Wildschwein, das du ja relativ leicht identifizieren kannst am Grunzen und so wie es sich verhält, das sind die Zecken. Die siehst du erstmal nicht, aber die können Borreliose und FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis verursachen. Und diese Infektionen können Menschen leicht an einen Rollstuhl fesseln oder sogar umbringen. Ja, Zecken sind echt gefährlich. Aber sie werden leicht übersehen. Und so ähnlich ist es mit vielen Dingen, über die wir hier reden. Wenn ich zum Beispiel konsequenter Atheist wäre, was ich schon mal war vor vielen Jahren, dann würde ich sagen, du, ich bin das Produkt einer launischen, würfelnden Natur. Und derjenige, der sich am besten behaupten und durchsetzen kann, der gewinnt letzten Endes. Und ihr wisst ja, bei der Evolution kommt ja immer was Gutes raus, oder? Was für eine Begeisterung. Ne? Warum? Weil wir Menschen ja merken, hey, da bewegt sich was in uns. Wir haben moralische Werte, wir haben Pflichtgefühle oder Dinge, wo wir Verantwortung übernehmen und wir erleben, boah, es geht echt übel und böse zu in dieser Welt. Und wenn wir realisieren, dass es das Böse und den Bösen gibt, ist es auch logisch, dass es das Gute und den Guten gibt. Die Frage ist jetzt, komme ich wirklich besser ohne einen Gott durch diese Welt mit all ihren Herausforderungen, die da sind? Wenn ich so denke, dann muss ich alle Ressourcen für all die Herausforderungen, für all die Nöte, für all die Schwierigkeiten, die ich im Leben habe, in mir selber finden. Und wie gut ist es, wenn ich einen Gott habe, der auf meinen Glauben hin reagiert und der ganz konkret handelt. Und ich finde es einfach faszinierend, wenn Menschen anfangen zu glauben und Gott zu vertrauen, wenn sie mit dir oder mit mir in Verbindung gekommen sind, weil sie festgestellt haben, hey, wir haben da etwas, was sie selber nicht haben. Da ist Gott als unser Partner durch dick und dünn, der mit uns geht. Wisse, das ist ein Glaube, der in deinem Leben wirkt, wie bei Josef dem Träumer. Kennt ihr den? Und Josef sagt, ihr Brüder, ihr wolltet mir Böses antun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Hat ein Weilchen gedauert, bis das rauskam. War kein Spaß bis dahin. Aber das ist ein Glaube, der sich entwickelt in deinem Leben, so wie beim David, dem späteren König von Israel. David sagt, Gott, du warst bei mir, als ich mit den Löwen gekämpft und ihn besiegt habe. Du warst bei mir beim Bären. Du wirst auch bei mir sein in der Auseinandersetzung mit diesem Goliath, der ein paar Köpfe größer ist als ich. Es ist klar, wenn wir in einer gefallenen Welt leben, dann ist einfach nicht alles optimal. Aber ich glaube auch, dass wir einen Gott haben, der rettet. Einen Gott, der den Lot zum Beispiel, den Neffen von Abraham, gerettet hat vor Sodom und Gomorra. Einen Gott, der David gerettet hat vor Goliath. Einen Gott, der Noah gerettet hat vor der Flut. Einen Gott, der am Ende, ja, nach all diesem Chaos, das wir sehen und erleben, was hier passiert, viele, viele Menschen retten wird. Und trotzdem gehen wir oft durch harte Zeiten. Stimmt das? Wir werden immer wieder verletzt. Wir sagen, Gott, warum erlebe ich ausgerechnet diese Situation? Warum ausgerechnet ich? Und ich frage manchmal, warum nicht ich? Ja? Warum habe ich diesen Druck? Warum habe ich diesen Schmerz in meiner Ehe? Warum habe ich diesen Stress mit den Kindern und den Enkeln? Warum ist diese Person gestorben? Und all diese ganzen Warum-Fragen, kennt die jemand außer mir auch? Und ich habe keine Erklärung, ich habe keine Begründung. Warum muss ich so leiden? Ist ja nicht so, dass ich das Handtuch schmeißen will oder dass ich mich betrinken will. Ist ja nicht so, dass ich dich in Frage stelle, mein Gott. Es ist nur so, ich möchte gerne eine Antwort haben. Verstehst du, ich brauche da was. Denn wenn ich eine Antwort habe, dann habe ich Informationen, von denen ich profitieren kann in meinem Leben und die mir weiterhelfen. Bitte zeig mir doch die Strategie für den Druck und den Schmerz, den ich erlebe. Warum scheint das Böse hier zu siegen? Bin ich zur falschen Zeit am richtigen Ort oder bin ich zur richtigen Zeit am falschen Ort? Mein Gott, ich brauche einfach Antworten. Manche Christen wurden ja gelehrt, Gott überhaupt keine Fragen zu stellen, denn das würde ja seine Autorität hinterfragen. Oder er könnte irgendwie beleidigt sein, wenn wir ihn hinterfragen oder ihn fragen. Ich glaube das nicht. Denn in der Bibel heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, also Antworten, Ideen, ja, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Okay? Und Jesus selber sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, und das gilt eben auch für Fragen, und euch wird aufgemacht, aufgeschlossen. So, und jetzt komme ich nochmal auf dieses Bild aus unserem Bibeltext. Wir sind ein Stück Ton, der unter Druck gerät und dabei geformt wird. Der Ton fragt vielleicht auch, keine Ahnung, warum habe ich diesen Druck? Warum habe ich diese Herausforderung? Und das ist die Situation. Und wir stellen Gott Fragen. Gott gibt manchmal sogar wirklich Antworten auf unsere Fragen. Habe ich festgestellt. Gott, warum geht diese Vision, die ich hatte, nicht in Erfüllung? Und Gott sagt vielleicht, weißt du, weil du noch nicht reif dafür bist, und die Kapazität nicht hast, den Segen zu handeln, der dadurch freigesetzt werden würde. Oder du fragst, warum hast du mich noch nicht freigeschaltet im Dienst? Und Gott antwortet, ja, weil du noch auf der Drehscheibe bist und ich noch an dir forme, damit dein Charakter und das Charisma ins richtige Gleichgewicht kommen. Und weil da noch vielleicht ein paar sündige Baustellen sind und du noch durch einen Heiligungsprozess gehen musst. Du fragst vielleicht, Gott, warum gehe ich durch so einen Schmerz, durch so eine Not durch? Ja, weil du innerlich erstmal noch wachsen musst, bevor du äußerlich wächst. Das war mal eine Antwort, die ich gekriegt habe. Ich habe irgendwann verstanden, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind und wir haben eine echte Partnerschaft und Freundschaft mit ihm, dann ist seine Hand, dann ist sein Schutz, dann ist seine Salbung auf unserem Leben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die am stärksten gesegneten und gesalbtesten Leute im Reich Gottes diejenigen sind, die durch die allergrößten Herausforderungen gehen, manchmal mehr als andere. Wir sehen das nur oft nicht. Es ist nämlich eine komplette Lüge zu denken, ja, wenn du nur richtig glaubst, dann läuft alles super, oder? Zeig mir eine einzige herausragende Person, deren Gebete die Hölle in die Flucht schlagen. Eine Person, die Kranken die Hände auflegt und die daraufhin blitzartig gesund werden. Die für Gott Projekte in dieser Welt umsetzt, trotz vieler Schwierigkeiten. Und ich zeige dir einen Mann, ich zeige dir eine Frau, die mit Tränen in den Augen auf der Töpferscheibe ist und sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Oh Gott, gib mir Antworten, ich stehe gerade im Wald. Oh Gott, ich gehe durch die härtesten Prozesse, ich habe wieder das Gefühl, die Hölle macht gerade ihren Betriebsausflug bei mir im Leben. Mein Gott, warum? Aber diese Präsenz Gottes auf deinem Leben bringt letzten Endes eines hervor, nämlich dass dein Leben fruchtbar wird. Darum geht's. Frage, was macht einen Menschen groß und fruchtbar im Reich Gottes? Es sind die Drucksituationen und die Schwierigkeiten, die uns letzten Endes stark machen. Was macht eine Gemeinde groß und stark? Blöd. Ist das Gleiche. Ja, viele wollen Durchbrüche sehen. Ich auch. Wir wollen Multiplikation, wir wollen Gottes Salbung, wir wollen seine Unterstützung und das wollen wir sofort und dann gleich und in Wahnsinnsmaß. Aber wir wollen den Schmerz nicht. Wir wollen nicht den Prozess. Wir wollen oft nicht verstehen. Und es gehört viel Gebet dazu, da gehört auch viel Engagement dazu. Und dann kommt die Hand Gottes und es verändern sich die Dinge. Nicht schlagartig sehr häufig, sondern Stück für Stück. Gott möchte uns manchmal auch testen in extrem herausfordernden Zeiten. Und ich habe da eine Bibelstelle, Römer 5, die Verse 3 bis 5. Da sagt Paulus Folgendes. Wir danken Gott auch für die Leiden. Okay, kennt jemand Leiden? Wir danken Gott auch für die Leiden, denn Leid macht geduldig. Das ist es, was du brauchst für Projekte, für Dinge, die wichtig sind in dieser Welt. Geduld. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich bete nicht mehr um Geduld. Ganz bewusst. Ich habe nämlich da mal ein Erlebnis gemacht. Das hat mich schockiert. Ich war auf einer Pastorenkonferenz. Ein amerikanischer Pastor hat da gepredigt und danach gab es einen Aufruf, dass alle Pastoren, die Gebet wünschen, nach vorne kommen. Dann sind wir nach vorne, da vorne gestanden, Dreierreihen. Ja. Und er ging dann von einem zum anderen durch die Reihe. Ich stand in Reihe 2 und dann kam er so langsam an und so vor mir war ein anderer Pastor. Den hat er dann gefragt, na und wofür soll ich denn beten? Und der Pastor hat gesagt, oh, dass ich Geduld bekomme. Und gedacht, das klingt gut. Und der Pastor, der Amerikaner, hat dann gebetet, ich übersetze auf Deutsch, Herr, schenke meinem Bruder viele Probleme, Schwierigkeiten, Kämpfe und Nöte, damit er Geduld lernt. Jetzt wisst ihr, warum ich nie mehr um Geduld betet. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung geht aber nicht ins Leere. Wir beten oft für Dinge und die Antwort, die wir kriegen, ist so völlig anders, als ich erwartet habe. Du bittest Gott um Stärke und Gott schickt dir ein Problem und eine Herausforderung. Du bittest Gott um Anerkennung und er gibt dir Verantwortung. Du bittest Gott um einen Heilungsdienst und du wirst erstmal selber krank und da musst du dich auseinandersetzen. Durch solche Erfahrungen wachsen wir. Schau, dieses Teil auf der Töpferscheibe, das hat was mit Wachstum zu tun. Kann sein, du steckst in einem schmerzhaften Prozess und erkennst, eigentlich muss ich noch im Bereich der Gnade wachsen. Und ich bin, wenn ich mal ganz ehrlich bin, manchmal ziemlich ungnädig mit anderen. Gott, hilf mir, in der Gnade zu wachsen. Weißt du, was Gott dann macht? Er schickt dir einen Gnadenproduzenten, eine Gnadenentwicklerin, jemanden, der eine richtige Herausforderung ist, jemanden, der dir volle Kanne auf die Nerven geht. Jemanden, bei dem du sagst, oh Mann, ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt und gewünscht. Ich dachte mir, Hand auflegen durch den Pastor, zack, bums, und die Gnade in mir ist vollkommen da. Ah, ah. Wir haben vorhin gelesen, dass Leid zu Geduld führt. Und diese Geduld schließlich unseren Glauben vertieft und festigt. Und die meisten Menschen sehen diese schwierige Situation, diese herausfordernde Situation, diese Prüfung, diese Not als eine Strafe von Gott an. Aber das ist es gar nicht. Es ist etwas, das uns hilft zu wachsen. Wir werden stärker und die Durchschlagskraft nimmt zu. Der geistliche Punch nimmt zu in deinem Leben dadurch. Ja, die Realität ist, ich bin auf der Töpferscheibe. An mir wird gearbeitet. Gott, du darfst weiterarbeiten. Forme weiter, mach weiter. Ich bin leider noch nicht fertig. Schön wär's. Sehr häufig sagen Menschen so zwei Sätze in Bezug auf Leid. Die einen sagen erstmal, ja, Leid, das ist doch absolut sinnlos. Und zum Zweiten wird auch gesagt, ja, wenn Gott ein guter Gott wäre, dann würde er doch kein Leid zulassen, keinen Druck zulassen. Und ich sage dir, beide Aussagen sind komplett daneben, vollkommen falsch. Leid ist nicht sinnlos. Das fangen wir jetzt so langsam an zu verstehen. Und zweitens, Gott kann zwar Leid verhindern, oh ja, aber seine primäre Aufgabe ist eben nicht, liegt nicht darin, Leid in unserem Leben zu verhindern. Wenn ich hier mal vielleicht ganz spontan fragen würde, wer ist durch Druck und Herausforderungen im Leben schließlich bei Gott, bei Jesus und dann hier gelandet? Würden mehr als 2, 3 Hände hochgehen, gell? Was ich jetzt noch nie erlebt habe, und ich bin jetzt schon ein bisschen länger mit Erfahrung ausgestattet, das ist, dass ein Mann zu mir kommt und sagt, weißt du, vor 3 Wochen bin ich Millionär geworden, habe 6 Richtige im Lotto gewonnen und hey, die hübsche Frau neben mir, das ist Miss Germany, die habe ich vorgestern geheiratet und heute machen wir uns ein paar Gedanken über unser spirituelles Leben und so sind wir eben mal hier in dieser Church gelandet. Da sind wir mal reingegangen. Mir noch nie passiert. Aber was ich erlebt habe, ich treffe einen Mann, der sagt, oh Mann, ich sagte es, meine Frau hat mich verlassen, mit einem anderen durchgebrannt. Ich bin allein mit meinen Kindern, ich kämpfe mich hier richtig durch und ich habe einen großen Druck in meinem Job. Ich kämpfe gegen den inneren Absturz und deshalb bin ich hierher gekommen. Ich brauche einfach Hilfe, ich brauche Gott, ich brauche diesen Jesus, der mich da irgendwie rausholt, der mich rettet. Und wenn es einen gibt, der Mentor für uns sein könnte, weil er durch viel Not und Anfeindungen gegangen ist, dann würde ich sagen, ist es der Apostel Paulus. Von dem habt ihr bestimmt auch schon gehört. Paulus beschreibt es ungefähr so. Hey Leute, ich habe Schiffbruch erlebt. Ich bin verraten worden von falschen Glaubensgenossen. Ich bin gesteinigt worden, habe nur knapp überlebt. Ich bin mehrfach ausgepeitscht worden. Und der Mann hat wirklich viel Schlimmes erlebt. Und er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Aha. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben den Tod ins Gesicht geschaut. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Diese Sätze stammen von dem Paulus, der Gott die Frage gestellt hat, und wir dürfen ja Gott Fragen stellen, haben wir gelernt. Gott, kannst du mir bitte nicht diesen Pfahl im Fleisch wegnehmen? Pfahl im Fleisch ist ein Bild, eine Metapher für Leid, für Schmerz. Und er sagt, ich bin dreimal mit dieser Frage zu Gott gekommen und Gott hat geantwortet und Folgendes gesagt. Weißt du was, Paulus? Ich erkläre es dir. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du hast eine gewaltige Power hier oben in deiner Denkmurmel. Es geht darum, dass du vor lauter Intellekt kein religiöser Überflieger wirst. Du erlebst hier eine gewisse Erdung, damit du keinen Schaden anrichtest im Reich Gottes. Paulus hat verstanden, wenn ich stark bin in mir selber, in meiner eigenen intellektuellen Kraft, dann kann ich nur mit meinen eigenen Ressourcen arbeiten, mit nichts anderem. Wenn ich aber schwach bin und stattdessen stark in Jesus, habe ich Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, die sind gigantisch. Deshalb wirkt seine Kraft in den Schwachen so mächtig. Und dann gibt es Leute, die sagen Folgendes: Ja, weißt du, wenn du den richtigen Glauben hast, dann hast du überhaupt keine Probleme. Dann wirst du nicht krank sein. Es wird dir überaus gut gehen. Du wirst reich werden und alles Mögliche. Du brauchst nur den richtigen Glauben. So ein Wohlstandsglaubenslehrer wird wahrscheinlich sagen, hey Leute, warum wollt ihr ausgerechnet den Paulus als Vorbild nehmen? Habt ihr sie noch alle? Ganz ehrlich, der Kerl ist arm, ich bin reich. Der sitzt im Knast, ich bin in der Freiheit. Seine Gesundheit ist angeschlagen und er ist ziemlich gebeutelt. Ich bin topfit, komme gerade aus dem Fitnesscenter. Mir geht es richtig gut. Und übrigens, er wird bald exekutiert und ich lebe in Saus und Braus. Was meint ihr, wer von den beiden Gott, vor Gott oder bei Gott mehr Beachtung findet? Bin ziemlich sicher, es ist der Paulus. Es ist einfach eine dreiste Lüge, dass immer dann, wenn wir angeblich den richtigen Glauben haben, alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Ein bisschen Erfahrung habe ich in der Zwischenzeit. Schau mal, der Hiob, der ist sozusagen rein menschlich gesprochen durch die Hölle gegangen. Doch am Ende ist der Segen exorbitant höher als alles, was er vorher jemals hatte. Aber er hatte eben auch seine religiösen Freunde und die haben gesagt, ja weißt du, wenn du so extrem durchs Leid gehst, dann musst du ja schließlich Dreck am Stecken haben. Das muss eine Strafe Gottes sein. Das war ihre Interpretation. Und das erleben wir sehr häufig, sogar in manchen Kirchen und Freikirchen bis heute. Da muss was ganz Schlimmes bei dir in deinem Leben da gewesen sein. War es aber gar nicht. Weißt du, Hiob war ein Mann, der großen Glauben hatte. Jesus war ein Mann, der mega Glauben hatte. Paulus war ein Mann, der Glauben hatte. Und trotzdem haben sie Druck und Leid im Leben. Trotzdem hatten sie Herausforderungen. Trotzdem hatten sie eine stramme Opposition. Trotzdem haben sie unter Einsamkeit gelitten. Also Herbert, willst du jetzt sagen, dass Leid total sexy ist? Nein. Aber wenn wir leiden, dann sollen wir wenigstens in Anführungsstrichen richtig leiden. Man kann nämlich auch an den falschen Dingen leiden. Ich möchte also hier keine falschen Leidensmythen oder religiöse Vorstellungen irgendwie anfüttern. Aber ich mache mal so ein hypothetisches Beispiel. Wenn eine Frau hier in dieser Gemeinde auf mich zukommen würde und sagt, Herbert, du hast gesagt, wir sollen Leid und Schmerzen auf uns nehmen. Weißt du, ich habe einen Mann, der mich regelmäßig vermöbelt und auch die Kinder, wenn er sich was hinter die Gurgel geplätschert hat, also Alkohol getrunken hat, muss ich jetzt dieses Leid ertragen? Weißt du, was ich sagen würde? Nee, musst du nicht. Ich würde sagen, du verabschiede dich von diesem Typen. Und wenn wir dir dabei helfen müssen, dann machen wir das auch. Ruf meinetwegen die Polizei an, aber tu irgendwas. Du hast Verantwortung für deine Kinder und du musst dich selber schützen. Falsches Leiden. Die Menschen leiden manchmal an Vorstellungen, die ziemlich daneben sind. Aber von Paulus können wir lernen, wie wir Gewinn aus Druck und leidvollen Situationen ziehen. Wir lesen in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 1, die Verse 12 und 14, folgendes. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Er sagt eigentlich, Leute, macht euch klar, ich stehe gerade ziemlich in der Bredouille, ich bin im Knast und die Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Aber ich habe ein extrem starkes Fundament. Ich bin nicht erschüttert worden, trotz Leid, trotz schwierigen Situationen, trotz Schmerz. Und deswegen wirkt das auch elektrisierend auf die anderen Christen. Und auch sie gehen durch harte Zeiten durch. Und weißt du was? Er schreibt dann im Vers 18, darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Das ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Paulus zeigt hier, wie wir Christen leiden können, sozusagen mit Bestimmung, mit einem Gewinn, mit einem Nutzen. So, wenn ich also mit einer gewinnbringenden Ausrichtung leide, wird es vermutlich so sein, dass dann etwas Gutes dabei rauskommt. Dass all das Leid und all der Schmerz mich Christus ähnlicher machen. Im Leben ist es doch so, dass sich oft die Frage stellt, wenn Druck und Leid aufkommen, werde ich dann bitter oder werde ich besser? Ich selber treffe diese Entscheidung, ob ich bitter werde oder besser werde. Und besser werden heißt, Menschen haben mich verletzt, Menschen haben mir Leid zugefügt. Ja, stimmt. Aber ich will wenigstens vergeben und ich will loslassen. Mir ist schon klar, das ist ein Prozess, das geht nicht mit einem Fingerschnips. Aber ich will. Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass der Schmerz, der mich trifft, mich immer näher zu Gott bringt. Ich bin, manche wissen das ja inzwischen, schon etwas über 70 Jahre. Und ihr könnt mir glauben oder auch nicht, aber ich bin schon auch durch Druck und Schmerzen und Schwierigkeiten gegangen. Aber ich kann dir sagen, ich habe erlebt, dass in dem Schmerz, in dem Druck Gott erlebt werden kann. Dass das Glaubensfundament dadurch gestärkt und gefestigt wird und es einen Innenausbau gibt bei uns. Gott ist ein super Innenarchitekt. Du verstehst es am Anfang nicht. Aber das Tongefäß wird geformt und plötzlich wird deine Kapazität größer. Und erst, wenn es mal durchs Feuer gegangen ist beim Töpfer, ist es hart und stabil und kann gebraucht werden. Das ist noch so ein Schritt, der uns meistens nicht so gefällt. Und ich sagte, dein Schmerz ist kein Endstadium, sondern es ist ein Durchgangsstadium. Nichts wird ewig halten. Es ist ein Durchgangsstadium und du kriegst Trost. Und ich merke, wie die Dinge, durch die ich durchgegangen bin, meine Ewigkeitsperspektive immer mehr geformt haben. Ich weiß, ich bin hier mit einem Auftrag, mit einer Vision, mich haut es nicht mehr so schnell um. Ich weiß, dass ich diesen Auftrag habe und ich weiß, dass der Segen von Gott zunimmt. Und jetzt wollen wir nochmal beim Paulus reinschauen in seine Situation. Stellt euch vor, Paulus im Gefängnis, angekettet an einen Soldaten. Das war damals so. Und er hätte den ganzen Tag jammern können und sagen, Leute, ich bin das Opfer eines juristischen Fehlers. Außerdem muss ich mir ständig dieses elende Essen, das die mir täglich vorsetzen, mir reinziehen, damit ich überhaupt überlebe. Und dann bin ich noch an diesen griesgrämig reinschauenden Soldaten angekettet. So hätte er doch reden können, oder? Aber weißt du, was er sich vermutlich gesagt hat? Steht nicht so da, aber vermutlich hat er sich das gesagt. So, ich bin jetzt hier, denn ich habe eine Bestimmung, ich habe einen Auftrag. Ja, ich bin durch Stürme gegangen und ich weiß, warum ich jetzt hier bin. Und dieser Typ, der ist an mich dran gekettet, der kann nicht weglaufen. Und ich werde ihm das Evangelium verkünden. Und wenn es das Letzte ist und wenn er die letzte Person, die ich mitnehme in die Ewigkeit, der gehört mir. Ganz andere Perspektive, merkst du was? Vielleicht denkst du, ich bin angekettet an eine leidvolle Situation. Und da kannst du zum Vater im Himmel sagen, hey, rüste mich aus, heile meinen Schmerz, ich werde deinen Plan hier umsetzen. Und ich werde Jesus ähnlicher werden in dem ganzen Prozess drin. Ich weiß, dass viele hier gegen Stürme kämpfen. Und du verstehst nicht so recht, was dahinter steckt. Du hast den Prozess nicht so richtig im Kopf, dass du auf einer Töpferscheibe bist. Dass du wirklich in der Hand von Gott bist. Dass er dich formt und dass er Druck ausüben muss, um dich von A nach B zu bringen. Ich habe inzwischen verstanden, dass der Druck in meinem Leben manchmal zugenommen hat, damit mein Gebetsleben etwas intensiviert wird. Es war schon nötig, dringend. Und wenn das intensiver wird, ist der Durchbruch auch wieder da. Dann bin ich kein Opfer der Situation, sondern ich bin ein Überwinder und ein Sieger. Und wenn wir in der Hand vom Töpfer sind und wir dort geformt werden, dann werden wir nicht irgendwie verformt und gehen kaputt, sondern es kommt schließlich ein sehr, sehr gutes Gefäß dabei raus. Davon bin ich total überzeugt und deswegen möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine fantastischen, für deine großartigen Pläne mit uns. Ich danke dir für den neuen Level geistlicher Durchschlagskraft, der durch die ganzen Herausforderungen freigeschaltet wird, durch den Druck und durch den Schmerz. Und danke, dass dein Reich immer mehr durchbrechen wird. Danke für die Offenbarung und das Verständnis über Situationen, die wir jetzt noch nicht so ganz kapiert haben, wo wir nach dir gefragt haben und uns oft genug auch bei dir beschwert haben. Danke, dass du immer wieder auch Antworten gibst. Aber auch danke dafür, dass du manchmal keine Antwort gibst. Wir stellen uns dir zur Verfügung, Heiliger Geist. Gebrauch uns. Forme uns. Gestalte uns nach dem Plan, nach dem Bauplan, den du für jede einzelne Person hast, die hier ist. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also wenn du sagst, ich habe noch keine so richtig tiefe persönliche Beziehung zu Gott. Ja, stimmt, wir gehen in dieser Welt durch harte Dinge, aber ich bin bisher verstärkt auf meine eigenen Quellen, auf meine eigene Kraft, auf meine eigenen Ressourcen angewiesen. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich brauche Gott als Partner. Und ich brauche nicht nur Gott als Partner, ich brauche auch dieses ewige Leben, diese Perspektive für die Ewigkeit, die er durch Jesus anbietet. Und wenn du möchtest, dann werde ich jetzt einfach hier vorne ein kleines Gebet sprechen, in das du innerlich mit einstimmen kannst. Das dürfen auch diejenigen, die schon länger mit Gott auf dem Weg sind. Jesus Christus, ich danke dir für alles, was du am Kreuz für mich freigesetzt hast. Heute habe ich verstanden, dass ich ein Stück Ton bin in der Hand vom ganz großen Töpfer meines Lebens. Gott, du bist mein Schöpfer und du bist mein Töpfer. Ich vertraue dir jetzt einfach mein Leben an. Bitte vergib mir all meine Schuld, meinen Widerstand gegen dich und ich empfange im Glauben das ewige Leben. Und ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich einen Bund mit Gott geschlossen habe, mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist für Zeit und Ewigkeit. Niemand kann mich jemals aus deiner Hand reißen. Und danke, dass du alle Tage bei mir bist, bis zu meinem letzten Atemzug hier auf Erden. Und dann erst recht im Leben nach dem Leben. Amen.